WTA-Merkblätter. Was ist das und was steckt dahinter? Zu Gast ist Ulrich Arnold. Herzlich willkommen zum Fachwerk-Podcast. Mein Name ist Florian Schulz und ich bin Zimmermeister und Restaurator im Zimmererhandwerk. Die WTA. Vielleicht hast du schon mal von denen gehört oder von den WTA-Merkblättern. In Fachkreisen sind sie sehr hoch angesehen und ich hatte schon seit längerem vor, sie dir mal vorzustellen. Im Dezember 25 war ich in Rasfeld bei der Akademie des Handwerks bei einem sehr interessanten dreitägigen Seminar mit dem Titel Holzkonstruktionen im Bestand, Holzschäden und Holzschutz, wo Uli unser Referent gewesen ist. Ulrich Arnold ist schon lange Referent an der Akademie in Rasfeld und so habe ich ihn auch kennengelernt während meines Studiengangs zum Restaurator im Zimmererhandwerk. Mittlerweile sind wir Kollegen und kennen uns von diversen Veranstaltungen in Rasfeld und unserem Verein Fachgruppe der Restauratoren im Handwerk e.V. Ulrich ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Holzschutz, Architekt und Restaurator im Zimmererhandwerk. Ja, und auch aktives Mitglied der WTA. Und das ist ja das Thema dieser Episode. Und da geht's jetzt direkt rein. Ja, schön, dass du zu Gast bist im Fachwerk-Podcast, Uli. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich auch, hier sein zu können und wird bestimmt ganz nett.
Die WTA ist ja das Thema dieser Episode. WTA an sich ist ja eine Abkürzung für eine Institution. Vielleicht kannst du uns kurz mal beschreiben, was das heißt und was die WTA so macht.
Ja, gerne. Also das ist jetzt nicht Tennis, das gibt's auch mit WTA, aber bei uns geht's um andere Sachen. Wir sind die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege. Und das ist ein Verein, der ist international strukturiert. Wir haben also einen internationalen Dachverein und dann gibt's in der Schweiz, in Deutschland, in Tschechien, in Niederlande, Flandern gibt's Untervereine, die dann auch noch aktive Arbeit betreiben. Und entstanden ist das Ganze mal vor ungefähr 50 Jahren im Großraum München als sogenannter Münchner Verein, weil es darum ging, dass sich Bauexperten zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie können sie historische Bausubstanz erhalten und retten, die feuchte Schäden hat, die Salzschäden hat, solche Geschichten, wo man irgendwie gedacht hat, wir müssen da jetzt mal richtig strukturiert rangehen und nicht irgendwie dran rumbasteln. Und daraus ist letztlich dieser Verein entstanden, der sich auf die Fahne geschrieben hat, historische Bausubstanz zu erhalten und Hilfestellung zu geben bei der Erhaltung. Weil wir haben ja auch die Situation, dass wir sehr viele Regelwerke haben, die das Bauwesen betreffen, inflationär viel. Aber in der Regel beziehen die sich auf Neubausituationen und historische Bausubstanz, gerade wenn es vielleicht dann auch noch denkmalgeschützte Substanz ist, braucht ja doch ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und da versuchen wir ein bisschen eine Lücke zu schließen. Und eine wesentliche Arbeit von uns ist dann auch, Merkblätter zu erstellen, die Arbeitshilfen geben, um mit dieser Substanz umzugehen, quasi auch technische Regeln aufzustellen.
Also die WTA ist, du hast ja gesagt, international organisiert und dann aber nochmal auf Landes- oder auf Deutschland-Ebene organisiert. Und das ist dann in einer Vereinsstruktur auch auf der internationalen Ebene? Oder wie, ja, wie ist das strukturiert?
Ja, das ist alles eine Vereinsstruktur. Also der internationale Dachverein ist ein Verein nach deutschem Recht. Dann haben wir die deutsche Gruppe, die ist dann ein Verein nach deutschem Recht ebenfalls. In der Schweiz gibt es da eine Vereinsstruktur, in Niederlande, Flandern Vereinsstrukturen, in Tschechien eben auch. Also das ist alles vereinsmäßig und letztlich halt auch Ehrenamt. Also die Mitglieder zahlen Beiträge, überschaubare Beiträge, aber natürlich bezahlt man auch was. Das Ganze muss ja auch irgendwie funktionieren und laufen. Und ein wesentlicher Teil ist wirklich diese Regelwerksarbeit, Merkblätter zu erstellen, wo wir dann auch ehrenamtlich uns zusammensetzen und zu bestimmten Themen, wenn wir da einen Bedarf für erkennen, Merkblätter erarbeiten und den Merkblätter auch regelmäßig überarbeiten und uns wirklich dann treffen und diskutieren und technische Regeln oder zumindest Hilfestellungen aufstellen. Es ist so, dass man natürlich nicht die Universallösung für irgendein Problem liefern kann, aber man kann Hinweise geben, wie man sich rantastet an Problemen, was es für Lösungsstrategien gibt, all sowas. Die Universallösung gibt es nie im Leben. Und es gibt auch immer mehrere Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen. Aber dass wir dafür Hilfestellung geben, um mit historischer Substanz angemessen umzugehen, das ist ein wesentliches Ziel. Was ich auch sehr genieße, ist dann der Austausch untereinander. Man lernt wahnsinnig viele Fachkollegen kennen und auch Kollegen, die andere Spezialisierungen haben, die aus anderen Bereichen kommen. Ich mache jetzt sehr viel im Holzbereich, aber es gibt ja genauso Naturstein, Mauerwerk, Abdichtung, Metall und Glas, Bauphysik, alles Mögliche. Und da kommt was zusammen und dieses Netzwerken, was daraus entsteht, ist auch sehr schön und angenehm. Und Vereinsleben an sich ist auch angenehm, weil wir haben dann vom internationalen Verein einmal im Jahr eine Generalversammlung und der nationale Verein hat natürlich auch seine Generalversammlung und irgendwelche Tagungen, die man dann organisiert und die laufen und eben gerade diese Arbeitsgruppenarbeit, es macht einfach Spaß und man lernt selbst auch dazu.
Und die Arbeitsgruppen hast du jetzt schon erwähnt, das ist dann gegliedert, in welche Bereiche ist das unterteilt?
Ja, es gibt eine sogenannte Referatestruktur zu unterschiedlichen Themen, die in den letzten Jahren auch noch ein bisschen angewachsen ist. Und dann gibt es zum Beispiel ein Referat Holz und Holzschutz. Es gibt ein Referat, was sich mit Tragwerk und Statik beschäftigt, ein Referat, was sich mit Bauphysik beschäftigt, ein Referat, was sich mit Fachwerk und Holzkonstruktionen beschäftigt, ein Referat, was Abdichtungstechnik umfasst, ein Referat Metall- und Glaskonstruktionen, Referat Brandschutz, also sehr unterschiedliche Aspekte, die da zusammenkommen und auch jetzt die neuen drängenden Themen, also alternative ökologische Energien erschließen und das irgendwie in Quartierslösungen umsetzen. Da gibt es auch seit kurzem Referat für, also wirklich sehr vielseitig und alle Aspekte, die mit Bauwesen an sich, aber eben auch vor allem mit Bauen im historischen Kontext zu tun haben.
Und die verschiedenen Referate, die bringen ja dann auch immer wieder Merkblätter raus. Ich habe da auch schon einige gesehen in den letzten Jahren. Gibt es da eine bestimmte Regelmäßigkeit oder wie kommt dieses Sammelwerk an Merkblättern zusammen?
Ja, also jedes Referat hat einmal im Jahr eine Jahresversammlung, wo die Mitglieder sich treffen und diskutieren. Zum einen, was haben wir schon an Merkblattbestand? Wie alt ist das? Muss das mal überarbeitet werden? Müssen wir da rangehen? Dann gibt's irgendwo Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, Merkblatt wieder zu überarbeiten. Oder wenn wir den Bedarf erkennen, dass irgendein Thema erarbeitet werden muss neu, dann wird eben der Antrag gestellt beim internationalen Verein, ob man nicht eine Arbeitsgruppe gründen kann zu dem und dem Thema und dazu was erarbeiten, dass das eine Hilfestellung wird. Man stößt natürlich als Ehrenamtler dann auch an Grenzen, dass man nicht alles machen kann, was man gerne will und vielleicht auch nicht so schnell ist, wie jetzt irgendwie ein DIN-Normausschuss, wo dann ganz viele interessierte Kreise die Leute entsenden. Aber dafür ist der kollegiale Austausch, glaube ich, auch noch ein bisschen größer als in solchen Gremien. Und trotzdem sind wir ähnlich strukturiert und wir sind auch offen für die interessierten Kreise, weil wir wollen ja, dass das am Ende auch von der Allgemeinheit anerkannt wird, was wir verabschieden als Merkblatt. Und deshalb sind nicht nur Referatsmitglieder aufgerufen, mitzuarbeiten, wenn dann so eine Arbeitsgruppe entsteht und ein Thema bearbeitet wird, sondern eben alle interessierten Kreise, dass die sich einbringen können.
Das heißt also auch, dass wahrscheinlich aber auch intern bei euch ihr nicht nur jeweils für ein Referat arbeitet, sondern auch zum Teil an anderen Referatsmerkblättern mit beteiligt seid, oder?
Ja, das ist natürlich so. Ich persönlich arbeite im Referat 1 und 8 sehr viel, also Holz, Holzschutz und Fachwerkkonstruktion, Holzkonstruktion. Im Statikreferat habe ich auch schon bei einem Merkblatt mitgearbeitet. Mhm. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich vielleicht bei Bauphysik auch noch was machen, aber irgendwann sind Grenzen erreicht. Aber es gibt da diverse Schnittmengen und Austausch und auch Absprachen. Und man schaut natürlich auch, wenn man an irgendeinem Thema arbeitet, was an andere Themen grenzt, dass man mal bei den anderen anfragt, habt ihr Lust, euch zu beteiligen? Habt ihr Anmerkungen dazu? Und wie kriegen wir das hin, dass wir keine Doppelregelungen machen und erst recht natürlich nicht irgendwas verabschieden, was sich inhaltlich widerspricht? Und diesen Zusammenhalt, den haben wir schon. Und dadurch, dass wir auch ein Vereinsleben pflegen, kennt man auch viele von den Kollegen untereinander mehr oder weniger nah und persönlich und kann auch auf kurzem Dienstweg mal Sachen besprechen und erörtern. Und es ist wirklich eine schöne Struktur. Ich genieße das, mir gibt das viel. Und es ist nicht nur so, dass ich da reinstecke als Ehrenamtler, sondern ich ziehe da auch was raus.
Ja, du hast ja gerade das Ehrenamt erwähnt. Das heißt also, ihr arbeitet da alle in eurer Freizeit komplett oder kriegt ihr eine Aufwandsentschädigung? Ist es oder wie läuft das bei euch?
Nein, das ist wirklich Freizeit. Und auch wenn wir uns jetzt treffen zu einer Referatsgruppensitzung einmal im Jahr oder zu irgendwelchen Arbeitsgruppensitzungen, dann tragen wir den Aufwand dafür selbst. In dem Moment, wo es darum geht, einen Sitzungsraum zu mieten und mal Kaffee und Kekse während der Sitzung zu haben, das bezahlt der Dachverein. Halte ich auch für angemessen, dass da das bezahlt wird. Aber im Prinzip muss man sich wirklich entscheiden, selbst den Aufwand zu treiben. Und dann ist es so, dass manche Leute, so wie ich, halt ein Gutachterbüro haben oder irgendwo aus einer Handwerksfirma kommen oder das halt irgendwo anders selbstständig lösen. Gibt auch ein paar Leute, die kommen aus der Industrie, wo vielleicht dann auch je nach Konstellation der Arbeitgeber was dazu gibt oder ihnen das ganz finanziert und sie dafür freistellt. Das ist dann eben das, was in jedem Regelwerksgremium da ist, die interessierten Kreise. Aber ich habe gerade bei der WTA auch nicht den Eindruck, dass jetzt interessierte Kreise das so dominieren, dass sie ihre Interessen durchsetzen und das am Ende nicht ausgewogen ist, was rauskommt. Da sehe ich schon eigentlich eine sehr kollegiale Zusammenarbeit.
Das klingt sehr gut. Was ist denn deine persönliche Motivation, da so viel Energie und Zeit reinzustecken?
Ja, ich habe halt irgendwann mal selber, als ich beruflich langsam angefangen habe in der Selbstständigkeit, die WTA-Merkblätter kannte ich dann schon und habe sie dann mal intensiver kennengelernt und gedacht, das ist ja interessant, was die machen und das ist mein Thema und will das näher kennenlernen und mitmachen und bin dann einfach mal irgendwie aufgekreuzt und sehr freundlich sofort aufgenommen worden und habe mich dann immer mehr engagiert da und immer mehr mitgemacht und bin auch seit vielen Jahren inzwischen Schriftführer im Referat von den Fachwerk- und Holzkonstruktionen und es macht Spaß, muss ich sagen. Und wir würden uns auch freuen, wenn noch mehr Leute in den Verein eintreten oder auch wenn sie nicht Vereinsmitglied sind, bei Arbeitsgruppenarbeit, wenn es um Merkblätter geht, bereit sind, was beizusteuern, ihr Wissen beizusteuern. Wir sind also kein elitärer Verein und wir setzen uns nicht nur aus Wissenschaftlern zusammen, sondern auch aus Praktikern und Handwerkern und würden uns auch gerade freuen, wenn noch mehr Leute aus der praktischen Bauumsetzung, nicht nur aus der Wissenschaft und Bauindustrie und Gutachter, sondern auch wirklich die, die es tatsächlich bauen, noch mehr dazukommen und natürlich auch junge Leute, weil kann man sich vorstellen, wie in jedem Vereinsleben ist es so, dass wir doch schon so ein bisschen überaltern und froh wären, wenn noch mehr junge Leute nachkommen. Es gibt ein paar junge Leute, aber da würden wir gerne noch mehr begeistern.
Okay, also wenn du jetzt zuhörst, da Interesse hast, wo könnte sich die Person melden?
Ich denke, das Sinnvollste ist, sich bei der Geschäftsstelle des internationalen Vereins zu melden, bei der Frau Schneider. Das finden wir am besten im Internet unter www.wta-international.org.
Diese WTA-Merkblätter, die sind ja für jeden käuflich erwerbbar in digitaler und Papierform, soweit ich weiß. Das ist dann
aber nicht über international.org, sondern wahrscheinlich über den deutschen Verein dann beziehbar, ne?
Die Merkblätter laufen über den internationalen Verein, weil diese Referate dem internationalen Verein angegliedert sind. Und dementsprechend kann man die auch auf der Seite www.wta-international.org beziehen oder über den Fraunhofer IRB Verlag. Und inzwischen kann man, glaube ich, sogar über das DIN-Media-Portal, wo man auch Normen und VDE-Richtlinien zum Beispiel bekommen kann, gibt es, glaube ich, auch die Möglichkeit, die zu beziehen. Aber auf jeden Fall IRB Fraunhofer Verlag und direkt bei der WTA-Geschäftsstelle vom internationalen Verein.
Und die WTA-Merkblätter richten sich schon ans Fachpublikum, oder? Wie ist das? Also macht es Sinn, wenn ich jetzt Fachwerkhauseigentümerin, Eigentümer bin und jetzt nicht aus dem Handwerk komme, mir davon welche zu besorgen?
Das macht durchaus Sinn. Manches wird natürlich schon ein bisschen fachlich und man braucht ein bisschen Vorwissen, aber gerade im Fachwerkbereich gibt es auch Merkblätter, die ein paar Grundlagen klären. Das WTA-Merkblatt 8.1 klärt zum Beispiel die bauphysikalischen Grundlagen. Das ist schon ein bisschen Physik und Technik, aber das kann man sich drauf schaffen. Das ist nicht so kompliziert, was da steht. Und das ist vielleicht auch ganz gut, wenn Bauherr selber, ein Gebäudeeigentümer, sich damit mal beschäftigt und damit auseinandersetzt. Und dann gibt es auch Merkblätter in Richtung, wie pflege ich und warte ich das Haus, was für Lebensdauern haben Bauteile, wo muss ich regelmäßig mal schauen, in welchen Abständen tue ich das. Da haben wir auch Merkblätter, die durchaus sich primär sogar an den Hausbesitzer richten. Und letztlich ist eigentlich die Zielgruppe bei allen Merkblättern auch aus anderen Bereichen die Gruppe aller Beteiligter, also nicht nur Baufachleute, sondern auch Denkmalpfleger und eben Gebäudeeigentümer. Mhm. Und da ist eigentlich für alle was dabei.
In einem anderen Zusammenhang hattest du, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ja Vorfassungen auch, glaube ich, im Internet einsichtig sind. Also quasi WTA-Merkblätter, die noch nicht fertig abgenickt oder beschlossen sind von euch als Gremium. Da ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, mal so einen Vorgeschmack zu kriegen, wie die so aufgebaut sind oder was mich erwartet. Oder?
Ja, genau. Das ist ein guter Hinweis. Also wenn wir dann eine Merkblattüberarbeitung oder ein neues Merkblatt zum ersten Mal erscheinen haben, dann ist das so, dass das nicht gleich fix und fertig da steht, sondern es wird ein Entwurf veröffentlicht, ähnlich wie auch bei einer DIN-Norm oder so, ein sogenannter Gelbdruck. Und auf den Entwurf gibt es dann eine bestimmte Frist, wo man Einsprüche erheben kann, die dann auch alle diskutiert werden und eventuell auch Sachen eingepflegt werden aus den Einsprüchen für die Endfassung. Und diese Entwurfsfassungen sind inzwischen kostenfrei im Internet über die Adresse vom Dachverein zu beziehen. Und beim Fraunhofer IAB wird man da auch irgendwie drankommen, da weiß ich jetzt auswendig nicht wie. Aber die kann man dann beziehen und sich durchlesen, sieht dann schon mal die Struktur, wie ist das aufgebaut, was steht drin und kann im Einzelfall natürlich dann auch schon mal gleich einen Einspruch formulieren, um vielleicht noch irgendwo was Wichtiges zu ergänzen zu dem Thema, bevor das dann endgültig verabschiedet wird, das Merkblatt.
Merkblatt klingt ja erstmal so klein, so erstmal finde ich aus der Ferne, aber es sind ja schon zum Teil einige Seiten, ne, die in so einem Merkblatt zusammenkommen und insgesamt sind das ja zwei dicke Ordner, soweit ich weiß, an Merkblättern, die dann mittlerweile in der ganzen Zeit zusammengekommen sind. Sind das eigentlich dann alles in Deutschland verfasste Merkblätter oder sind das auch die aus den anderen Ländern, die dann ins Deutsche übersetzt sind? Wie ist das aufgebaut?
Ja, es sind sogar drei dick vollgepackte Ordner, wenn ich die Papierversion habe. Das gibt es natürlich heutzutage zeitgemäß auch als elektronische Daten und irgendwie auch gesammelt, aus einem Referat zusammengefasst oder halt alle Merkblätter gesammelt. Es ist so, dass sehr viel davon wirklich von deutschen Kollegen erarbeitet wird. Wir würden uns noch wünschen, dass das noch mehr aus den anderen Nationen sich beteiligen. Im Moment ist es so, dass die Schweizer noch relativ rege mitarbeiten, aber weil der Verein mal ursprünglich in Deutschland entstanden ist, hat das immer noch so eine Geschichte, dass sehr viel dieser Merkblattarbeit in Deutschland passiert und mit Deutschen bestückt sind, die Arbeitsgruppen, aber im Grunde kann da jeder mitmachen. Und die Schweizer wollen jetzt mal testen, dass sie ein System finden, noch einen nationalen Anhang zu verschiedenen Merkblättern zu schreiben. Das ist bei denen im Moment auf der Agenda für die Zukunft. Die Tschechen haben viele Merkblätter übersetzt und machen da für sich dann noch Sachen dazu und erarbeiten das für sich national noch ein bisschen. Und wir haben auch einige Merkblätter, die wir ins Englische übersetzt haben, um da auch ein bisschen zum Beispiel internationalen und eben auch englischen Markt mal zu erreichen. Oder was heißt Markt? Markt hört sich wieder so kommerziell Profit ausgerichtet an. Da sind wir ja nicht. Aber dass wir auch da Leute erreichen und das mitbekommen und dann eine gewisse Vernetzung auch entsteht. Es ist also, ich sag mal, leider ein bisschen deutschlandlastig, aber im Prinzip gehört zum internationalen Verein und wir hoffen mal, dass wir in Zukunft auch noch mehr verschiedene Sachen international machen. Und es gibt auch im Bauphysikbereich zum Beispiel Merkblätter, wo auch Niederlande, Flandern sehr viel macht und wir Deutschen nur Randgruppe sind bei denen, die es erarbeiten.
Es gibt ja so Begrifflichkeiten wie Stand des Wissens, Stand der Technik und noch andere, die so auch so einen rechtlichen Charakter haben, je nachdem bei Rechtsstreitigkeiten oder Differenzen auf Baustellen. Auf welchem Niveau sind da die WTA-Merkblätter einzusortieren?
Ja, im Prinzip die Kernfrage ist ja, ist es eine anerkannte Regel der Technik oder nicht? Weil das wird ja dann in der Rechtsprechung vorausgesetzt, dass die eingehalten sein muss. Auch wenn das im BGB nicht mitformuliert ist im Werkvertragsrecht, wird das in der Rechtsprechung ja so gesehen und ist ja auch richtig so. Und wir haben den Anspruch, dass das, was wir schreiben, auch anerkannte Regel der Technik wird, wenn es denn lange genug veröffentlicht ist. Wenn es nagelneu ist, kann es keine anerkannte Regel der Technik sein, weil es noch nicht breit bekannt und akzeptiert sein kann. Aber wenn es dann mal ein paar Monate veröffentlicht ist, dann sehen wir das eigentlich so. Und für etliche Merkblätter hatten wir das auch auf jeden Fall so. Zum Beispiel das Merkblatt zum echten Hausschwamm. Den Anspruch haben wir. Deshalb schauen wir auch jedes Jahr bei den Referatssitzungen, gibt es Überarbeitungsbedarf, dass wir weiterhin aktuell sind mit dem, was wir verabschiedet haben. Das sehen wir so, dass wir eigentlich schon anerkannte Regeln der Technik verfassen.
Und gibt es auch so Überlegungen mal, ich sag mal so eine Art kleine Bücher oder sowas, so eine Zusammenfassung zu machen? Du hast ja vorhin erwähnt, es gibt auch diese Anleitungen zur Pflege eines Hauses und so weiter. Da könnte man ja wahrscheinlich auch nochmal kompaktere Dinge draus bauen, um noch mehr Menschen damit zu erreichen, vielleicht mit dem vielen Wissen, was ihr da zusammentragt. Gibt es da so Überlegungen in die Richtung?
Ja, also es wird hin und wieder mal in verschiedenen Kreisen und Gremien diskutiert bei uns. Häufig scheitert es dann daran, dass man das alles irgendwie nebenbei macht. Das Letzte, was mir jetzt so spontan einfällt, ist schon viele, viele Jahre her, dass im Fachwerkbereich mal ein Kompendium veröffentlicht wurde aus zwei Paperback-Bänden, zwei großen, wo einmal die Merkblätter insgesamt zusammengebunden waren und zum anderen dann noch ein Band mit verschiedenen Textbeiträgen, also quasi Fachaufsätzen mit Hintergrundinformationen. Sowas würden wir auch gerne mal wieder neu auflegen, aber das scheitert im Moment wirklich daran, dass jeder mit so vielen Sachen so zeitlich eingespannt ist, dass wir es im Moment nicht hinbekommen haben. Aber wir würden das gern tun. Was es natürlich dann auch gibt, ist, wenn wir irgendwelche Tagungen haben, dass dann Tagungsskripte auch mal zusammengefasst werden, bloß die werden dann häufig nicht so weit verbreitet, weil das ja schon in der Grenze zur grauen Fachliteratur liegt. Ich meine, viele von unseren Kollegen sind auch engagiert und haben auch selber Fachbücher geschrieben und sowas. Also in die Richtung gibt es natürlich auch was, wo sich dann ein bisschen der WTA-Gedanke und die Inhalte der Merkblätter auch wiederfinden.
Und das, was du eben erwähnt hast, dieses Zusammenfassung für den Fachwerkbereich plus dem Fachbeiträgeheft, gibt es das noch?
Also das ist, meine ich, vergriffen und nur noch antiquarisch zu beziehen.
Okay. Oder vielleicht auch digital, ne? Je nachdem. Müsste man mal gucken.
Ja, ich glaube nicht mal, dass es das digital gibt, weil das war schon Ende der 1990er Jahre und da waren wir ja noch nicht so digital.
Ich habe noch eine Frage, die ich bis jetzt allen Gästen gestellt habe, würde ich dir auch gerne stellen, Uli. Was verbindet dich persönlich mit Fachwerkhäusern?
Also mich verbindet viel damit. Also zum einen ist es irgendwo eine historische Bauweise, die Geschichte hat. Und dadurch, dass ich ja beruflich mal als Zimmermann angefangen habe, verbindet mich da natürlich auch viel. Und ich habe auch in einer Firma gearbeitet, die auch am Fachwerk gearbeitet hat. Auch wenn ich heutzutage mir wesentlich mehr Fachwissen angeeignet habe und etliche Sachen anders machen würde als damals. Aber das ist so. Und ich finde, es ist erlebte Geschichte, die als Zeitzeugnis vorhanden ist. Es ist eine durchaus problematische Bauweise, weil die feuchtetechnisch von den Ansprüchen, die wir heute an Gebäude haben, nicht ideal ist. Und wer heutzutage ein Fachwerk neu baut, der hat was falsch verstanden, weil heutzutage hätten wir andere Holzbauweisen, die wesentlich günstiger sind, als das Tragwerk bewittert in den Regen zu stellen. Aber das, was wir haben, ist Kulturgut und da trete ich an, das zu erhalten. Und das finde ich sehr faszinierend, regionale Unterschiede in der Bauweise. Und das sollten wir erhalten. Das finde ich schön. Und ich habe auch meine Diplomarbeit als Architekt über eine Fachwerksanierung geschrieben. Dem Thema bin ich also schon lange verbunden.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es freut mich, dass du hier gewesen bist und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja auch hier im Fachwerk-Podcast nochmal wieder.
Würde mich freuen. Dank dir auch für das schöne Interview. Und ja, dann ich sag mal einfach, bis demnächst.
Was für ein cooles Interview. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und wenn du weiteres Interesse haben solltest, schau auf die Seite der WTA und von Ulrich, die ich dir natürlich auch beide in die Shownotes, also den Text unter dem Podcast, verlinke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Empfehle den Fachwerk-Podcast gerne weiter an Menschen aus deinem Umfeld, die sich für Fachwerkhäuser interessieren und gib ihm Sterne und Bewertungen auf deiner Podcast-Plattform.
Das war's dann auch schon wieder. Tschüss, ciao, ciao.